Niklas, ich freue mich auf das Thema.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, du bist bereit. Teil 2. Keine Sorge, nächstes Mal steht hier wieder jemand anderes. Ich war letzte Woche schon dran und habe uns einleiten dürfen in diese Serie. An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Wesenszüge einer Gemeinde. Wir schauen uns in dieser Serie an, was es heißt, Gottes Liebe zu leben. Ich hätte gerne die erste Folie, wenn es geht. Der Bibelvers, dem das alles zugrunde liegt, da steht: Ich gebe euch ein Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden sie alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander werden sie erkennen. Und ich habe da noch einen Vers dazu geschoben. Da steht: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wir haben uns angesehen, was es bedeutet, kurzsichtig zu sein. Was es bedeutet, nur sich selbst zu sehen, nur den engsten Radius. Und wie wir es schaffen, aus dieser Kurzsichtigkeit herauszukommen, dass ich, dass du, dass wir, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Das ist das Ziel. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und dann haben wir uns angeschaut, was braucht es dazu? Wie so ein Teller an täglicher Nahrung, wie schaffen wir es, dass es ausgewogen ist? Was gibt uns Petrus hier mit an die Hand? Und es ist so ein bisschen eingerahmt vom Glaube und von der Liebe, von der Erkenntnis, der Tugend, Gottesfurcht, Selbstbeherrschung, Ausharren. Und die balancieren sich so wie so ein bisschen aus. Und man hat am Ende so ein Teller voll Nahrung, die einem hilft, Gott ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und der Heinz hat schon erwähnt, und ich darf es aber nochmal sagen, Gemeinschaft wird durch die Summe aller Mitglieder zur Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft würde anders aussehen, wenn wir durch die Bank weg eine gewisse Theologie der Offenbarung hätten. Dann würde unsere, wenn wir denken würden, morgen kommt Jesus wieder, hundertprozentig, ich hab's ganz sicher, dann würden wir uns ganz anders verhalten. Aber weil es das gerade bei uns nicht gibt, verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten. Wir sind die Summe, wir verhalten uns so wie die Summe aller Mitglieder. Und wenn wir sagen, wir wollen in der Liebe bleiben, wir wollen in Jesus bleiben, heißt es so zu werden wie ihr, heißt es so zu werden wie er, und jeder ist dafür selber verantwortlich. Wenn wir sagen, wir als Gemeinde wollen diese Liebe leben, wir als Gemeinde wollen das tief in uns haben, Liebe, wir wollen in der Liebe bleiben, wir wollen daran erkannt werden, dann bedeutet das, ich für mich muss schauen, dass ich in der Liebe bleibe. Das war letzte Woche. Wie kommen wir dahin? Und heute wird's praktisch. Heute wird's intensiv. Heute geht's um Streit und Ermahnung. Ich weiß nicht, was du mit den Themen verbindest. Vielleicht gar nicht so positiv. Immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, kommt es über kurz oder lang zu Spannungen. Und es ist ganz natürlich, selbst Jesus hatte mit anderen Menschen Spannungen. Selbst die Jünger untereinander, als sie mit Jesus unterwegs waren, es gab Spannungen. Ob Jesus jetzt mit den Pharisäern in Spannung stand, weil er in ihren Synagogen lehrte oder vor ihren Synagogen oder in ihren Städten, oder die Jünger unter sich. Es gibt Spannungen, es gibt Streit, es gibt Unklarheiten. Und daran kann man uns erkennen. Wie gehen wir mit Streit, wie gehen wir mit Unklarheiten um? Mit Spannungen, wenn wir Dinge unterschiedlich sehen. Und oftmals sind wir Christen auch bekannt für Streit. Bekannt für Zurechtweisung. bekannt für Ermahnung. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du in Kontakt bist, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen, aber mal in eine Gemeinde gegangen sind. Wie viel Leid da passiert ist. Wie viel Enttäuschung, wie viel Verbitterung vom Glauben, weil sie zu viel Streit erlebt haben, zu viel Zurechtweisung, zu viel Ermahnung. Dass die Beziehung untereinander so nachhaltig gestört wurde, dass es nicht mehr ging. Wenn Jesus sagt, ihr werdet sie an der Liebe erkennen, dann werden sie uns auch erkennen, wie wir streiten. Weil wenn ich in die Arbeit gehe und sage, boah, gestern ist mir das und das in der Gemeinde passiert und ich wurde so niedergebuttert, dann denkt meine nichtchristliche Arbeitskollegin, oh, interessant, jetzt hat er eine andere Meinung. Und dann hat sich ein Pulk von 12 Leuten gebildet und hat dem gesagt, wie es läuft. Interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Lust habt, Teil eines Vereins zu werden, bei dem dauernd ungut gestritten wird. Der mit Meinungsverschiedenheiten ungut umgeht. Und dann aber von sich behauptet, wir sind der Weg zum guten Leben. Wir sind die Glücklichen, wir sind die Richtigen. Und dann so richtig dreckig. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lust. Ich, wenn ich mir so manchmal die Partei Die Linke anschaue und was die, wie die gerade so mit sich umgehen, dann denke ich mir, da will ich auch kein Parteimitglied sein. Genau, also wir starten rein in das Thema, weil die Bibel spricht darüber. Sie spricht über streitsüchtige Menschen, über emotionalen Streit zwischen Geschwistern, über heftige Auseinandersetzungen und auch ganz klar, also ich kann das eigentlich abkürzen, da steht, streitet nicht. Da steht, versöhnt euch. Da steht, seid lieb miteinander. Da steht, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Streit dient nur der Verwirrung, lasst es nicht zu. Seid nicht streitsüchtig. Und ich denke, dass das Thema Streit nicht das Thema ist, das uns heute Morgen vorrangig beschäftigen sollte. Auch wenn der Titel so lautet, aber ich würde es gern vorerst als Randthema behandeln und mir was anderes anschauen. Weil meine Theorie ist, Prävention ist König. Alles, was wir verhindern können, ist toll. Allen Streit, den wir nicht begehen, in den wir nicht hineinkommen, wo wir uns nicht überlegen können, wie schaffe ich es, dass ich dem wieder in die Augen schauen kann, das ist super. Wir wollen uns anschauen, ich glaube, es gibt einen Entschärfer für so manche Situationen, ein Ansprechen von Dingen, ein Ventil, das den Druck so ein bisschen aus dem Kessel nimmt. Eine Sache, von der die Bibel sehr, sehr positiv spricht, die Ermahnung. Und die schauen wir uns an und dafür bete ich jetzt noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das, dass du zu uns sprichst, ich danke dir für das, dass du uns lehrst, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du klar bist zu uns und dass du uns heute, wenn du uns Dinge zeigst, die in unserer Vergangenheit nicht gut gelaufen sind, wo wir Leid zugefügt haben oder Leid empfangen haben, dass du da Heilung schenkst in diesem Bereich. Dass du Verständnis schenkst, Herr. Darum bete ich, ja, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Amen. Also, der erste Vers, den ich dabei habe für euch, ist er hier. Philipper 2, 1 und 2. Und da steht, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist der Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Paulus schreibt da an die Philipper, bei euch ist Ermahnung in Christus, bei euch ist Trost der Liebe. Es ist Gemeinschaft des Geistes. Es ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Beim ersten Mal lesen kam mir das quer. Ich habe gedacht, ah krass, bei denen ist Ermahnung. Schwierig. Da läuft doch was nicht. Ermahnung ist in meinem Verständnis sowas, oh, da hat jemand den Zeigefinger erhoben und hat gesagt, Und das findet er toll. Das ist so schön wie herzliche Liebe und Barmherzigkeit und Gemeinschaft des Geistes und Trost. Ermahnung fällt da irgendwie raus für mich. Aber Paulus schreibt, macht meine Freude vollkommen, dass er noch was anderes hinzufügt. Also das sind für ihn wichtige Bestandteile, die es haben muss, die da sein müssen, damit seine Freude vollkommen ist. Plus die Einheit und die Einmütigkeit und die Einträchtigkeit. Ein anderer Vers, in dem Paulus auch über die Ermahnung schreibt, in Römer 15, da steht, ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und meine Schwestern, dass ihr auch selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Also er schreibt hier an die Römer, ihr seid meine Brüder und Schwestern und ihr seid voller Güte und gefüllt mit voller Erkenntnis. Das hatten wir letzte Woche und auch schon ausführlich dieses Jahr, was Erkenntnis bedeutet, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ermahnung hat also was Ganzheitliches. Es hat was mit Güte zu tun, mit Erkenntnis. Und meine erste These heute Morgen ist, wir trauen uns nicht zu ermahnen, weil wir Angst davor haben, dass es falsch angenommen wird. Dass es in Streit mündet. Und daher ist mein erstes Anliegen für uns als Gemeinde zu definieren, wer denn überhaupt? Wen ermahne ich? Bei wem habe ich ein Recht reinzusprechen in unser Leben, bei wem nicht? Und es ist auch wieder schön, dass die Bibel hier was zu sagen hat. In 1. Korinther 5, Vers 15, 12, ist es etwa unsere Aufgabe, über die Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen, sagt Paulus. Und da sagt er schon relativ deutlich, wer nicht im Fokus steht, wenn es um Ermahnung geht, wenn es um Urteil geht, wenn es zu Gericht geht. Menschen außerhalb. Und ob es uns gefällt oder nicht, es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen außerhalb der Gemeinde zu richten, zu urteilen. Ich persönlich bin dankbar dafür, denn ich glaube, Gott richtet und bringt in Ordnung. Er kümmert sich. Es ist nicht meine Aufgabe, meinem Nachbarn mit dem Finger zu drohen, wenn er irgendwo unterwegs ist, was ich nicht so gut finde. Dürfen wir nichts ansprechen, was an Missständen herrscht? Ganz und gar nicht. Es ist wichtig und es ist richtig, dass wir uns für die Schwachen und Armen einsetzen. Ob erhobene Zeigefinger diesen Zweck erfüllen und den Zweck und das Anliegen Gottes erfüllen in dieser Sache, das darfst du für dich selber entscheiden. Aber ich bin dankbar dafür, dass es heißt, okay, es gibt Leute innerhalb der Gemeinde, auf die schaut bitte. Seid klar. Ich nehme euch mit in die Berge. So sieht es aus. Und ich erzähle euch ein bisschen aus meiner Ehe. Ellen und ich, wir gehen gerne in die Berge. Wir haben da bei den Wanderungen die besten Gespräche, wir haben eine gute Zeit und wir genießen es eigentlich, wenn wir dann mal unterwegs sind und irgendwie unseren Schweinehund überwunden haben, dann genießen wir es. Und wir erleben da ganz viele gute Sachen. Und ich habe so ein bisschen über uns als Gemeinde nachgedacht. Nächste Folie bitte. Und zwar verstehe ich uns so ein bisschen als eine Art Weggemeinschaft. Wir gehen den Weg entlang. Die erste nach dem schönen Berg. Und ich verstehe uns als Weggemeinschaft, die gemeinsam den Weg geht. Die gemeinsam den Weg geht, das wäre jetzt wichtig. Die gemeinsam den Weg geht, unterwegs ist, schöne Ausblicke genießt, die eine Anstrengung unternimmt, die Gepäck dabei hat, die sich stärkt, die Verpflegung dabei hat. Wir gehen da so einen Trampelpfad entlang und dann gehen wir weiter und es wird ein bisschen pfütziger Es wird ein bisschen anstrengender durchs Wasser. Unsere Füße werden manchmal nass. Aber wir haben auch wunderschöne Ausblicke. Wir sehen tolle Dinge. Und wenn Ellen und ich unterwegs sind, dann gibt es meistens so Trampelpfade. Das ist ganz gut. Sie geht meistens vor mir, weil sie will natürlich schneller gehen als ich. Das ist wichtig. Und es passt perfekt. Ich laufe dann hinterher und sie läuft diesen Trampelpfad entlang und das ist super. Und manchmal wird es aber so, wie auf diesem Foto davor, wo man nicht mehr so richtig weiß, wo ist der Weg. Das passiert manchmal. Und dann sieht man vielleicht noch eine Brücke und man sieht vielleicht noch einen Menschen, der den Weg geht. Aber irgendwo passt nicht mehr so ganz. Und dann kommt man vielleicht noch mal weiter und dann ist es so wie auf dem letzten Bild. Stellt euch vor, da gibt es keinen Trampelpfad. Da gibt es einfach nur Steine. Und man muss da aber irgendwo hin. Und wenn ich da auf meine Frau vertraue, dann passieren die verrücktesten Dinge. Wir sind in Schluchten. Wir sind an steilen Abhängen. Wir sind überall. Also schaue ich auf der Wanderung mit. Wir suchen nach so Hinweisschildern, so Wegmarkierungen. Die sind rot-weiß-rot meistens oder weiß-rot-weiß. Und dann sage ich, hey, schau mal, Ellen, da ist eine Markierung, wir müssen da lang. Ich glaube, der Weg, den wir jetzt da gehen, der führt nicht nach oben. Und wenn sie leichtsinnig am Bergkamm entlang springt, dann sage ich, boah, pass doch auf, da geht's runter, voll gefährlich. Und sie macht das Gleiche bei mir. So sehen die aus, die Wegmarkierungen. Und wir als Gemeinde sind auch auf einem Weg. Wir sind unterwegs und manchmal ist es steinig und wir sehen diese Dinger nicht. Und manchmal sehen wir sie. Und wir müssen danach Ausschau halten. Die sind nicht an jedem Stein. Die sind 10 Meter, 15 Meter. Man muss so ein bisschen Vertrauensschritte gehen. Und wir sind auf diesem Weg und gehen da entlang und wissen manchmal nicht, wohin. Es ist nicht mehr so klar, wer ist dabei und wer nicht. Ich erkläre es nochmal anders. Wir gehen in eine Gemeinde als Mitglieder, als Menschen, diesen Weg gemeinsam und es gibt unterschiedliche Ziele. Es gibt Leute, die haben Gemeinschaft im Fokus, die sind hier wegen Gemeinschaft. Und es gibt hier Leute, die sind hier wegen dem Ziel. Und unsere Gemeindezugehörigkeit, sie ist nicht mehr so klar wie früher. Wir haben Mitglieder in dieser Gemeinde, die haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Aber wir haben Leute, die keine Mitglieder sind, die regelmäßig hier sind. Die sich teilweise schon einbringen. Die in Verbindung stehen mit uns. Und damit Ermahnung, damit dieses, hey, schau mal, hier ist eine Wegmarkierung. Da müssen wir lang. Nicht falsch verstanden wird, müssen wir klären, was ist die Basis? Was ist die Basis, auf der wir sprechen? Eine Person, die nur Gemeinschaft im Sinn hat, der ist es voll wurscht, ob wir ankommen. Wenn ich sage, hey, da ist der Wegpunkt. Wenn wir den gehen, dann kommen wir früher ins Tal und nicht zum Gipfel, wo wir hinwollen. Dann sagt die andere Person, hey, was meckerst du mich an? Mir ist doch wurscht, ob wir jetzt auf den Gipfel gehen und Tal, Hauptsache wir haben eine gute Gemeinschaft. Vielleicht treffen wir auf dem Weg zum Tal noch eine Alm und können uns da hinsetzen, wunderschön. Aber wenn ich sage, hey, schau mal, da ist eine Wegmarkierung, schau mal, du musst da hingehen, das ist wichtig, dann wird sie angegriffen sein von meiner Ermahnung. Sie wird verletzt sein, weil mir der Gipfel wichtiger ist als die gute Stimmung und die gute Zeit. Ich sage zu ihr, hey, wir müssen auf den Gipfel, da geht's lang, das ist gut. Und sie sagt, ey, ist doch wurscht. So, wir da lang gehen oder da lang gehen. Das ist mir gleich. Hauptsache, wir sind hier gemeinsam. Wir haben Gemeinschaft. Und deswegen ist mein erster Tipp und mein erster Ratschlag, wenn es daran geht zu ermahnen, ist es, haben wir eine gleiche Basis? Sind wir auf einem Weg, der ein gleiches Ziel hat? Haben wir das gleiche Ziel? Im Idealfall haben wir einen Weg mit einem Ziel. Im Idealfall gehen wir alle Jesus entgegen und werden ihm ähnlicher. Das ist mein Ziel hier. Das ist mein Ziel, warum ich hier bin. Das ist mein Ziel, warum ich mich einbringe. Aber ich darf nicht mehr davon ausgehen, dass jeder von uns, jeder von euch das gleiche Ziel hat. Manche Leute sind noch nicht so lange im Glauben, manche Leute sind schon mega lange im Glauben, aber brauchen trotzdem hier nur Gemeinschaft. Wenn ich komme und sage, komm, wir gehen da hoch, wir gehen den Gipfel und sage, du läufst falsch, absolut, du wirst nicht Jesus ähnlicher, das ist nicht das Ziel. Und die andere Person hat nur Gemeinschaft im Sinn. Dann wird die das mega hart aufnehmen. Ich finde es so wichtig, wenn wir in Gesprächen sind mit Menschen und Dinge sehen in deren Leben, wo wir sagen, das widerspricht meiner Erkenntnis, das widerspricht dem, wie ich sehe, das widerspricht meiner Art von Lebensführung, so wie ich aufgewachsen bin. Jemand, der sich vor 2 Wochen bekehrt hat, gefühlt, und noch mit seiner Freundin zusammenlebt, weil er das davor schon hat, und das Erste, was ich mache, ist da hingehen und sagen, ey du lebst mit deiner Freundin zusammen. Und der ist nur dankbar für Gemeinschaft und das, was er erlebt mit Jesus gerade. Und für den ist das alles neu. Und ich bin das Erste, was ich mache, ist ermahnen und sagen, so geht es nicht. Wisst ihr, was da kaputt geht? Weil die Basis nicht stimmt. Und wir als Gemeinde, wir müssen definieren, ab wo wir sagen, wir als Gemeinde, wir sind auf einem Weg. Alle Mitglieder von mir aus, wir sind auf einem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und damit gebe ich dir, Heinz, das Recht, wenn du in meinem Leben etwas siehst, zu sagen, Niklas, ich glaube, du läufst falsch. Niklas, ich glaube, du läufst zu einer Schlucht. Niklas, ich glaube, der Gipfel ist woanders. Und das ist wichtig. Das brauchen wir. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Es ist wunderschön. Ich mache jetzt einen kleinen, weil ich zu lange geredet habe, einen kleinen Sprung, aber ich erkläre euch kurz was zu Erkenntnis und wie wir mit Erkenntnis umgehen, weil das Spannende ist ja, wenn ich was erkannt habe und die Person mir gegenüber, die ich kritisiere, der ich was sage, was nicht gut läuft in ihrem Leben, wo sie eine Wegmarkierung irgendwie verpasst, wenn die auch eine Erkenntnis hat, wenn die eine Bibelstelle anders liest, wenn die tief drüber gebetet hat, eine Offenbarung hatte von Gott, wo sie sicher ist, nein, Gott hat es nicht in meinem Leben. Das ist kein Problem bei mir. Und dann stehe ich da, aber bei mir ist es ein Problem. Wie gehen wir damit um? Und das mache ich jetzt wirklich mega kurz, weil es lässt sich zusammenfassen in der folgenden Stelle. In Korinth gab es eine Problematik, die sich damit befasst hat. Und zwar gab es da Heiden, Christen und Judenchristen. Und es war eine mega spannende Atmosphäre von ganz viel Tempel, ganz viel Kult, ganz viel Götter in diesem Korinth. Und Paulus schreibt hinein in diese Gemeinde. Und er schreibt hinein in eine Gemeinde, die Probleme hat mit Geld, mit Sex, mit Götzendienst. Und er schreibt an sie zum Thema Götzenfleisch, weil das war folgendes Problem. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Christen damals wollten sich distanzieren von der Umwelt, von dem imperialen Kult. Wir dienen nur dem Kaiser, wir dienen nur den Geistern, wir dienen den Göttern, wir opfern kein Fleisch mehr. Sie wollten da keine Fehler machen. Und dann gab es eine Frage, weil die Heiden, die das irgendwie gekannt hatten, die auf dem Markt waren, einkaufen waren und dann hatte man halt Götzenfleisch zum Kaufen. Dann haben die das halt gekauft, für die war das kein Problem. Und die wussten nicht, wie damit umgehen. Der eine hatte nämlich die Erkenntnis, oh, Hilfe, Götzenfleisch, Götzendienst, alles mit anderen Göttern, Hilfe, 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 gefährlich. Und ein wieder anderer hat gesagt, ey, ich bin in Jesus, ich bin frei, was wollt ihr von mir? Mir kann das gar nichts. Und so hatten beide eine Erkenntnis. Beide hatten eine Erkenntnis. Und das Spannende für uns ist, für den einen ist es Sünde und für den anderen nicht. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind für den Thomas Sünde und für mich nicht. Spannend. Wenn man das diskutiert. Und da gehen wir jetzt schnell drüber, obwohl ich lang drüber geredet habe. Und zwar gibt es einen wunderschönen Vers zu Anfang des Ganzen. Da steht, was aber das Götzenopfer angeht, also diese Thematik, darf man essen, darf man nicht essen? Wir alle haben Erkenntnis. Wir alle haben eine Art Offenbarung, eine Klarheit über Dinge. Die Erkenntnis, sie bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn ich etwas weiß, wenn ich eine Meinung habe, von der ich überzeugt bin, dann gehe ich ein bisschen aufrechter. Da bin ich ein bisschen straffer. Bin ich ein bisschen aufgeblähter, ein bisschen größer, weil ich was erkannt habe. Und es kann absolut richtig sein. Aber die Erkenntnis, sie steht erstmal im Weg der Begegnung. Deswegen sagt Paulus, die Liebe aber baut auf. Und es zieht sich durch alles, was er sagt. Was baut auf? Was dient? Welche Ermahnung dient? Du kannst die besten, tollsten, super Sachen machen, aber es soll zur Erbauung der Gemeinde dienen. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Auferbauung, sagt Paulus. Zur Auferbauung, das, was ihr mitbringt, wenn ihr eine Erkenntnis habt, zur Auferbauung. Und Paulus denkt zur Wirkung. Wir können da gern intensiv drauf eingehen, wenn ihr mal Lust habt, was das dann bedeutet. Weil er schreibt, nicht alle haben die Erkenntnis, dass es egal ist, ob wir Götzenfleisch essen. Einige essen es als Götzenopfer, weil es immer noch an die Götzen gewohnt sind. Und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Es gibt Leute, die sind daran gewohnt und die haben Sünde. Und was ist seine Lösung? Er sagt, ey, wenn ein Bruder, wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, dass es kein Problem ist, Götzenfleisch zu essen, im Tempel zu Tisch sitzen sieht, wird er dann nicht sein Gewissen, da er noch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Führst du ihn nicht in ein Problem, wenn du frei lebst und der andere aber Sünde da empfindet? Deswegen sagt er, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmermehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Deswegen sagt er, es ist euch alles erlaubt. Und wenn du für dich bist am Markt, dann kauf Götzenfleisch. Frag am besten gar nicht, was es ist, sagt er ein paar Kapitel später. Alles ist erlaubt, 1. Korinther 10, aber nicht alles dient der Gemeinde. Und das ist wichtig. Erkenntnis gegen Erkenntnis. Wie gehen wir miteinander um? Es ist hier kein Worst-Case-Szenario, über das ich heute sprechen will. Es ist kein Gemeindezuchtsthema, über das ich spreche, sondern ich möchte über Mahnung sprechen. Und vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe noch nicht erklärt, was Ermahnung überhaupt ist. Ermahnung hat einen seelsorgerlichen Aspekt. Einen Beziehungsaspekt. In der Bibel finden sich für dieses Wort, also für Ermahnung im Deutschen und Zurechtweisung ganz viele Wörter, aber das, was wir hier lesen, was wir heute betrachten, ist ein Akt des Zu- oder Herbeirufens um Hilfe, des Bittens, des Ermahnens, der Ermutigung zur Tugend. Paraklesis, Es ist im Griechischen. Eigentlich ist das ganze Wort Gottes, Paraklesis, eine Ermahnung, eine Aufforderung oder eine Ermutigung, dass der Glaubende in seinem Heil fest wird und ihn zu stärken. Das heißt, wenn ich spreche mit einem von euch und sage, hey, ich ermahne dich, deswegen ist das was super Schönes eigentlich, dann sage ich, ey, mir ist es wichtig, wo du hingehst. Mir ist es wichtig, dass du fest wirst in der Tugend, in der Selbstbeherrschung, in der Erkenntnis. Ich will, dass du wächst. Ich habe ein Interesse daran, dass du Erfolg hast. Wir wollen, dass wir den anderen, dass er Erfolg hat, dass ihm wohl gedeiht. Wir haben in dieser Petrusstelle letzte Woche, setzt allen Fleiß daran, dass ihr in diesen Dingen wächst. Ich setze meinen Fleiß daran, dass ich wachse, aber ich setze meinen Fleiß auch daran, dass mein Bruder und meine Schwester wächst. Es gibt im Seehaus, da wo ich arbeite, ein Prinzip, das nennt sich konfrontative Pädagogik. Das bedeutet, ich spreche Dinge an mit dem Hintergedanken, wenn ich es nicht anspreche, zeige ich dir, dass du mir nicht am Herzen liegst. Und das finde ich einen interessanten Beobachtung, wenn wir uns dieses ganze Bergszenario nochmal vor Augen halten. Wenn ich dir nicht sage, dass du falsch abbiegst, Richtung Schlucht und einfach meinen Weg gehe, dann ist es mir egal, was dir passiert, was mit dir passiert. Mir ist es wurscht. Wenn ich nichts sage, zeige ich der anderen Person, du liegst mir eigentlich nicht so am Herzen. Mir ist es eigentlich wurscht, wo du lang gehst. Wie geht das? Wie mache ich das? Und da wird es jetzt spannend. Hier. Wenn dein Bruder sündigt, dein Bruder, deine Schwester, ein Level, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Da sind wichtige Instruktionen drin für uns. Wenn dein Bruder, wir sind auf einem Level, nicht dein Kind, nicht der über dir, sondern Ermahnung findet auf einer Ebene statt. Und dann ist es meine Aufgabe, zu ihm zu gehen. Hol ihn nicht zu dir. Stell ihn nicht raus. Geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen. Persönlich. Im persönlichen Gespräch. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, geh mit jemand anderem hin. Geh noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Nimm jemand mit, der sagt, ey, ich sehe das auch in deinem Leben. Es ist nicht nur der, der gerade ein Ding auf dich schiebt, sondern es sind mehrere Leute so. Und wenn das auch wieder nicht klappt, dann bring's vor die Gemeinde und sag, ey, ich glaube, wir haben hier jemand unter uns, und ich bin froh, dass es zurzeit nicht dazu kommt, bin ich ehrlich, wir haben hier jemand uns, ermahnen wir ihn, sprechen wir ihm zu, helfen wir ihm, sagen wir ihm, was wir erkannt haben und warum es wichtig ist. Und wenn er dann nicht hört, dann ist quasi so, da ist dann der Schnitt. Und ich finde es schön, ich finde das respektvoll, ich finde es ehrlich, auf einem Level, alleine. Ich hab die Chance zu reagieren. Und jetzt gibt es noch zum Abschluss ein Thema. Ich hatte ein Gespräch und da hat jemand gesagt, ja, aber wenn ich sag's ja dann in Liebe. Ich krieg da einen Hals. Ich sag's ja dann in Liebe. Wenn die Motivation nicht stimmt, wenn dein Herz nicht stimmt, dann kannst du die Worte in die schönste Liebe packen, die es gibt. Ach du lieber, mir wär's nett und so ganz freundlich. Wenn ich nur Macht ausüben will und meinen Willen durchsetzen will, kann ich alles Mögliche in Liebe sagen. Was wichtig ist, dass wir aus Liebe zu Gott, aus Liebe zum Bruder, zur Schwester, nicht nur in Liebe. Schön, wenn du es dann noch in Liebe sagst. Das ist dann die Krönung, das ist das, wie es sein soll. Aber komm mit einem ehrlichen Anliegen. Und der letzte Punkt, den ich habe für uns, bevor ich lande, ist Inhalt von Ermahnung ist, wir kritisieren den Zustand und nicht den Stand. Paulus schreibt an die Korinther, und da gibt es Rechtsstreitigkeit unter den Christen, es gibt sexuelle Ausschweifungen bis ins Härteste, es gibt Fressen und Saufen beim Abendmahl, genauso. Es gibt Besuch von Tempelprostituierten. Und ich lese euch vor, wie er sie anspricht. Da steht, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus, den berufenen Heiligen. Gnade Gottes ist euch gegeben in Christus Jesus. Ihr seid in allem reich gemacht worden, in allem Wort, in aller Erkenntnis. Ihr habt das Zeugnis Christus unter euch. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Er kritisiert den Zustand der Gemeinde. Aber sie sind Geheiligte. Versteht ihr das? Wenn wir ermahnen, wenn wir jemand sagen, was wir nicht gut sehen, dann lasst uns bitte den Zustand kritisieren. Das Handeln und nicht die Person, nicht den Glauben absprechen. Und dann bist du verloren. Und dann ist das ist nicht unsere Aufgabe. Ich finde es spannend, dass Paulus es sagt und Jesus tut es auch. Vielleicht erinnert ihr euch an Zachäus. Er sagt, du bist der Sohn Abrahams. Die Pharisäer sagen, was tust du mit dem? Und er sagt, er ist ein Sohn Abrahams. Er gehört zu diesem Volk. Er ist da mittendrin. Und dann geht er mit Zachäus ins Gespräch und sagt, das und das und das und das passt nicht. So, muss man klären. Aber er kritisiert nicht den Stand. Und der letzte Punkt, der allerletzte, bevor wir aufstehen und beten, ist Heiliger Geist. Wie sprechen wir in Ermahnung? Wir sprechen im Heiligen Geist. Es gab ein Problem, das die Apostel unter sich hatten. Sie waren sich unklar, wie sprechen wir mit den Heiden? Und dann streiten die richtig, weil da kommen Leute in der Gemeinde und sagen Sachen und dann sagt Paulus, nee, das geht überhaupt nicht so. Und dann ist die Gemeinde ganz verwirrt und Paulus geht nach Jerusalem. Er geht zu den Aposteln und sie streiten und sie setzen sich auseinander. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und dann schreiben sie, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung haben wir beschlossen. Das Gespräch, dieses Streitgespräch, das stattgefunden hat, dieses Ermahnungsgespräch, war geistgeführt. Heiliger Geist hat beschlossen. Die Offenheit. Wir gehen manchmal mit einer Agenda in Gespräche rein, ohne zu vergessen, ey, Gott spricht und Gott tut. Ich habe ein Gebet mitgebracht, das ich lesen möchte, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Das ist der Heilung gewidmet. Vielleicht hast du erlebt in deinem Leben, wie man mit dir umgegangen ist, wie du mit anderen umgegangen bist und dass es eine Beziehung gibt, die nicht mehr intakt ist. Und das hat ein Mann vor 50 Jahren geschrieben und ich fand es sehr, sehr schön und ich lese es euch vor. Und es ist gewidmet den intakten, wieder intakten Beziehungen. Gott, wir sind eins mit dir. Du hast uns mit dir eins gemacht. Du hast uns zugesagt, dass du in uns wohnst, wenn wir einer den anderen annehmen. Hilf uns, die Offenheit füreinander zu wahren und für sie zu kämpfen mit all unserer Kraft. Hilf uns zu begreifen, dass wir einander nicht verstehen können, wenn wir einander ablehnen. Gott, wenn wir einer den anderen annehmen, vorbehaltlos und vollständig, mit weit geöffnetem Herzen, nehmen wir dich selber auf, empfangen wir dich, beten wir dich an. Bist du es, den wir lieben mit unserem ganzen Sein? Denn unser Sein lebt im Herzen des Deinen und unser Geist hat seine Wurzeln in deinem Geist. Erfülle uns mit Liebe und lass die Liebe uns untereinander verbinden. Auch wenn die Wege, die wir gehen, verschieden sind. Eine uns in diesem Geist, der dich gegenwärtig macht in der Welt, der dich zum Zeugen jener Wirklichkeit macht, die dich nicht mehr überschritten werden kann, zum Zeugen der Liebe. Die Liebe hat alles überwunden. Die Liebe siegt. Und so segne uns, Jesus, Gott, Heiliger Geist, mit dieser Einheit, mit dieser Liebe zueinander, dass wir bedacht sind auf das Wohlergehen des anderen. Amen.